Ja, ich habe euch etwas mitgebracht. Da hat Reinhard mich ja vorhin schon gefragt oder gesagt, es geht um die Schöpfung. Und ein bisschen habe ich erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Wenn wir so überlegen, was sind die großen Fragen, die die Menschen heute beschäftigen, dann kommen wir sicherlich auf das Leid der Welt, die Not, die die Menschen haben, Krieg und Katastrophen, Hunger, das, was in Hamburg passiert ist. Es gibt so viel, was uns beschäftigt, was uns traurig macht, fassungslos macht. Und wenn wir die jüngere Generation fragen, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele antworten werden, dass sie der Klimawandel, die Klimakrise, Katastrophe, Umwelt, wie man es nennen will, die Natur und was da so auf uns zukommt, beschäftigt. Wer weiß denn, wer diese junge Dame ist? Das ist jetzt mal der ultimative Test. Ah, ich glaube, ihr kennt die. Greta. Okay. Was hast du gesagt?
Unser aller Greta.
Ich glaube Thunberg, ich weiß nicht, ob mein Name richtig ausspricht, ist eine schwedische Umwelt- oder Klimaaktivistin. Und vor 4 Jahren hat sie beim Klimagipfel der Vereinten Nationen gesprochen. Und vielleicht habt ihr diese Rede auch gesehen oder Teile davon. Und ich habe es mir vorgestern angeschaut und es war sehr emotional. Wie man hier vielleicht auch sieht, zeitweise wirkte sie sehr wütend, sehr traurig, sehr, sehr bestürzt. Und sie hat zu diesen ganzen erwachsenen Menschen gesagt, wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld. Wie könnt ihr es wagen? Hat sie immer wieder gesagt, how dare you? Wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen zu glauben, dass man dieses Problem lösen kann, indem man einfach so weitermacht wie bisher? Alle kommenden Generationen, auch die meines Sohnes, deshalb bewegt es mich vielleicht jetzt auch, haben euch im Blick, ihr Politiker, die ihr jetzt an der Macht seid. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich zu sagen, wir werden euch das nie vergeben. Das ist ganz schön hart und ganz schön heftig. Ich weiß nicht, wie das euch so geht und was, ob es irgendwas gibt, was ihr der Greta vielleicht sagen möchtet. Oder den anderen jungen Menschen, die auf die Straße gehen, die die Schule schwänzen, um sich dafür einzusetzen, dass etwas passiert und dass sich etwas verändert. Wir als Christinnen und Christen haben ja eine andere Perspektive als vielleicht Menschen oder hoffentlich Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deshalb möchte ich mit euch in die Bibel schauen. Was steht denn dazu? Zu der Umwelt, zum Klima, zur Schöpfung? Steht da was? Finden wir was dazu? Was sagt Gott dazu? Weil letzten Endes ist es entscheidend, was sagt er und was können wir dann weiterhin auch sagen oder auch aktiv werden und handeln. Ich möchte beten. Gott, wir brauchen deine Worte. Und Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens, die nicht vergehen. Du hast Antworten auf die Fragen, die uns Menschen beschäftigen. Das glaube ich. Manchmal ist es schwer, deine Antwort zu finden, bei so viel Fragen und so viel Leid. Aber ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst zu diesem Thema, zu deiner Schöpfung, zu der Welt, in der wir leben, mit den Tieren und Pflanzen, mit den anderen Menschen. Bitte schließt du mir und schließt du uns unsere Ohren auf, unsere Herzen auf und mach uns bereit, das zu tun, was wir tun können. Ich will das jetzt erwarten, dass du etwas Neues zu uns redest, wenn wir in die Bibel schauen. Danke für dein Wort. Amen. Ich möchte mit euch in den sogenannten, wenn man möchte, zweiten Schöpfungsbericht schauen. Es ist immer ganz hilfreich, bei grundlegenden Fragen, finde ich, am Anfang in der Bibel mal zu gucken. Also vielleicht Seite 2 oder Seite 3, wenn ihr eure Bibel dabei habt und mitlesen wollt. Ich glaube, ich habe die Übersetzung Gute Nachricht gewählt, aber das ist letzten Endes egal. Ach so, vorher wollte ich euch noch sagen, Gottes Schöpfung, meine Bestimmung ist heute unser Thema und wir gehen in 3 Punkten durch. Gottes wunderbare Schöpfung, damit befassen wir uns gleich. Dann die Bestimmung des Menschen. Wer von euch wissen wollte, was seine oder ihre Bestimmung ist und schon jahrelang auf der Suche ist, heute erfahrt ihr es. Was ist unsere Bestimmung? Und Grund zur Hoffnung und zum Handeln. Das sind unsere 3 Punkte. Also, es geht los. Ist ein bisschen klein, aber ich lese es vor. In Genesis oder 1. Mose 2 steht, dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen. Als Gott, der Herr, Himmel und Erde machte, gab es zunächst noch kein Gras und kein Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Also das ist so die Startvoraussetzung, bei der wir jetzt stehen. Und es scheint so, als wäre die Schöpfung so in ihren Startlöchern. Aber es fehlt noch der Regen und es fehlt noch die Person, die sich darum kümmert, dass da was passiert. Ah, hier kann ich das auch sehen. Cool. Aha. Okay, dann geht's weiter. Achtung, jetzt kommt's. Gott, der Herr, nahm Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Was ich richtig spannend finde, ist das Wort, das hebräische Wort für Erde ist Adama. Vielleicht spreche ich es falsch aus, aber Adama. Und das Wort für Mensch ist Adam. Wir sehen schon bei diesem Urtext, dass der Adam, der Mensch, von der Erde gemacht ist. Und ohne diesen Lebensatem wäre jeder Mensch einfach nur Sternstaub, haben wir vorhin gesungen, oder Lehm, Matsch, aus der Erde. Aber weil Gott sein Schama, sein Odem, sein Geist gibt, wird aus dieser Erde, aus diesem Matschklumpen ein jemand, ein Etwas. Daran können wir immer weiter denken, wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass Gottes Geist es ist, der das Leben schafft, der uns lebendig macht. Dann in den Versen 8 und 9. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Hier finde ich das ganz spannend, dass nicht der Mensch zu Gott sagt, ach, ich würde gerne da oder da wohnen. Nee, Gott teilt dem Menschen, dem Adam, seinen Platz zu. Sagt, hier wirst du leben, inmitten von diesem ganzen Guten, von den prächtigen Bäumen mit den kostbaren oder mit den leckeren Früchten. Gott hat es vorbereitet und gibt den Menschen seinen Platz. Dann kommt jetzt was ganz Spannendes. Es gab einen Strom in Eden, der in Eden entsprang, und er bewässerte den Garten. Dann teilte er sich in vier Ströme. Der erste heißt Pishon. Er fließt rund um das Land Havila, wo es Gold gibt. Krass, oder? Das Gold dieses Landes ist ganz rein. Außerdem gibt es dort kostbares Harz und den Edelstein Karneol. In anderen Übersetzungen steht, glaube ich, Onyx, oder? Ich kenne mich mit Stein nicht so aus, aber es gibt diesen Edelstein. Der zweite Strom heißt Gihon, er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte Strom, der Tigris, fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Das wäre total spannend, auch einfach mal darüber zu sprechen, aber darum geht das heute nicht. Aber was mich angesprochen hat, war hier, von einem Strom geht alles ab, was das Land herum ernährt. Und nicht nur das, sondern es gibt auch noch diese Kostbarkeiten, Gold, Harze, Edelsteine. Vielleicht geht euch das auch so. Ich denke so, wow, Gott hat seine Schöpfung nicht nur schön gemacht, nicht nur lecker und nahrhaft gemacht, sondern auch kostbar. Es gibt da diese Kostbarkeiten. Und wenn wir auch andere Passagen aus der Bibel anschauen, wir haben vorhin aus Psalm 4 gehört, dann wird es uns doch deutlich, Gottes Schöpfung ist sehr gut. Das hat er auch gesagt. Es war sehr gut. Es ist perfekt, wunderschön, nährend, kostbar. Sie ist auch abhängig von Gottes Fürsorge. So dieses Warten, wann regnet es. Sie kann sich nicht selbst wachsen machen. Dann wird deutlich, die Schöpfung braucht Gottes Geist. Ohne Gottes Geist kann kein Leben da sein, weder für die Pflanzen, noch für die Tiere, noch für uns Menschen. Und dass dieser Geist Gottes in seinen Geschöpfen wirkt, das verleiht seiner ganzen Schöpfung, wie ich finde, eine absolute Würde und einen Wert. Wenn Gottes Geist in mir lebt, boah, dann bin ich ein Jemand, dann bin ich wer. Und nicht nur ich, sondern die anderen Geschöpfe auch. Dann, das haben wir vorhin auch gesungen, also vielen Dank für die Liedauswahl. Gott lässt sich erkennen in seiner Schöpfung. Ah, ein Hinweis, es muss jemand geben, der das gemacht hat, der groß und herrlich ist. Und ein letzter Punkt ist, dass Gott Freude empfindet, Liebe und auch Mitgefühl für seine Schöpfung. Das haben wir auch im Psalm 104 gehört. Der Herr freue sich über seine Werke. Also die Schöpfung liegt Gott am Herzen. In der Geschichte von Jona hören wir auch, dass Gott sagt über Ninive: Ich habe Mitleid mit dieser Stadt, ich will sie doch nicht vernichten. Hier sind so viele Menschen, die in Not sind, die nicht den Weg kennen. Und dazu, wisst ihr, was da steht? Viele Tiere. Krass ist, dass das da steht, habe ich jahrelang überlesen. Also, das sind so die Punkte, die mir beim Lesen von diesem Text vom ersten Buch Mose Kapitel 2 und auch aus dem Psalm 104 deutlich wurden. Jetzt seid ihr aufgefordert, euch mal Gedanken zu machen, wo sehe und erlebe ich Gott in seiner Schöpfung? Welcher Teil von Gottes Schöpfung begeistert und bewegt mich oder liegt mir am Herzen? Und empfinde ich Mitgefühl, Freude und Liebe für meine Mitschöpfung? Könnt ihr mal einen Moment drüber nachdenken und euch dann zu der einen oder zwei, drei Personen, die mit euch so zusammen sitzen, mal zukehren und mal sprechen. Könnt euch eine dieser Fragen raussuchen oder auch alle und dann habt ihr jetzt so 2-3 Minuten Zeit, euch auszutauschen. Das spricht auch dafür, dass ihr, dass der Geist Gottes auch in euch lebt, weil ihm begibt es nämlich auch so. Okay, ich möchte euch sagen, welcher Teil der Schöpfung mich besonders begeistert und auch auf dem Herzen liegt. Das sind nämlich die großen Meerestiere, von denen wir heute auch schon gehört haben. Manche mutmaßen, dass der Leviathan, im Psalm 104 geht es um den Leviathan, dass das vielleicht ein Walwesen war oder der Wal, den es heute noch gibt, oder ein Tier, das schon ausgestorben ist. Auf jeden Fall sagen manche Übersetzungen auch im Psalm 104, dass Gott den geschaffen hat, damit Gott mit dem spielt, dass Gott einfach Spaß hat irgendwie. Wie, weiß ich nicht, ist ein bisschen mysteriös, aber schön. Im ersten Buch Mose 1 steht, dass Gott die Seetiere und alle Lebewesen schuf, die sich im Wasser tummeln. Und mich begeistern Wale. Ich finde das schön, wie ein Tier, das so riesig, so schwer ist, sich so elegant, so anmutig bewegen kann und so schön singen kann auch noch. Also irgendwie hat Gott mir eine große Freude damit gemacht, Wale zu schaffen. Und vielleicht darf ich auch eines Tages mal einen sehen. Aber dazu weiß ich nicht. Mein Mann bewegen, irgendwo hinzureisen, wo es die gibt. Ich will mal sehen. Also, wir gehen zurück. Na, was ist los? Nein. Ich möchte von außen gerne sehen. Können wir nochmal drüber sprechen. Also, wir gehen nochmal zurück. Wir sind jetzt beim zweiten Teil. Die Bestimmung des Menschen, habe ich ja schon gesagt. Wer das gerne wissen möchte, was ist eigentlich meine Bestimmung? Hier sehen wir das, also der letzte Teil von unserem Predigttext. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten. Aha, da erinnern wir uns nochmal dran. Und jetzt kommt's. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. In manchen Übersetzungen steht bebauen und bewahren. Man kann das Wort abad aus dem Althebräischen übersetzen mit dienen. Ganz interessant. Bebauen oder bearbeiten. Ich könnte auch sagen, Gott übertrug dem Menschen die Aufgabe, dem Garten zu dienen. Und das Wort Shamar, ich weiß nicht genau, können wir auch übersetzen mit halten, bewahren oder beachten. Das ist also die Bestimmung des allerersten Menschen und dann kurz danach kommt ja noch die Frau dazu, also des ersten Menschenpaares. Und ist das nicht krass, was Gott sich da traut, dass er diese wertvolle, kostbare Schöpfung, in der er selbst atmet, den Menschen überträgt. Das ist eine verantwortungsvolle und eine ehrenvolle Aufgabe, die Gott da dem Menschen zutraut. Die Bibelkundigen von euch, also wahrscheinlich ihr alle, ihr wisst, dass ein Kapitel vorher der Auftrag ein bisschen anders formuliert wird. Und ich muss ganz ehrlich sein, dass mir das ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Da steht nämlich, nehmt die Erde in Besitz oder herrscht über die Erde und macht sie euch untertan. Da habe ich mich gefragt, wie passt dieser Auftrag, diese Beschreibung und die andere Beschreibung zusammen? Ich habe überlegt, ob ich das sage oder nicht, aber ich wollte es gern sagen, weil ich weiß, dass manche Menschen, die die Bibel kennen und sie auch für wichtig erachten, diesen anderen Vers mit dem Beherrschen und Untertan als Argument dafür nehmen, zu sagen, ja, wir sind doch hier die Krone der Schöpfung, wir sind ganz oben, machen wir, was wir wollen, wir machen uns der Erde jetzt untertan. Und ich finde, da müssen wir ganz vorsichtig sein, mit solchen Bibelaussagen nicht die Schöpfung, die Gott so herrlich und so wertvoll gemacht hat, zu missbrauchen und zu missachten. Und ich habe ein bisschen weiter geforscht über dieses Wort herrschen. Es ist tatsächlich ein starkes Wort, da lässt sich auch so im Hebräischen nicht so, ach, er ist eigentlich ganz schwach gemeint. Ist nicht so. Es ist schon ein starkes Wort und es wird weiterhin auch in der Bibel benutzt für wie Könige herrschen. Und wenn wir das weiterverfolgen bis ins Neue Testament, da gibt es einen König, den Perfekten, den Einzigen, und er sagt, ihr sollt nicht so sein wie die Herrscher in dieser Welt. In Lukas 22 sagt er das zu seinen Jüngern, sondern wer der Größte von euch sein will, der sei der Niedrigste. Ihr sollt herrschen und ihr sollt leiten und führen in Liebe und in Demut. Und das habe ich vorhin Reinhard schon gesagt, da hat sich das bei mir wieder so ein bisschen, okay, der Mensch, ja, er hat eine hohe Verantwortung und eine hohe Stellung von Gott bekommen. Er übersteht auch der Schöpfung und den Tieren, aber das widerspricht nicht dem, pflegend und schützend und achtsam mit der Schöpfung umzugehen. Ja, also wie wir wahrscheinlich schon alle bemerkt haben, hat es nicht so gut geklappt mit dieser Bestimmung, zu pflegen, zu bewahren, zu dienen, zu schützen. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns jetzt befinden. Der Mensch ich habe meine Bestimmung verfehlt. Das sehen wir ja nicht nur in der Klimakrise, in dem, was uns da beschäftigt, in dem Sterben von Arten oder der Abholzung des Regenwaldes, sondern das sehen wir in der Ukraine und in Russland. Das sehen wir bei Naturkatastrophen, wo wir uns fragen, wo kommt das her? Haben wir da auch mit was zu tun? Das sehen wir in Beziehungen, die kaputt gehen. Da müssen wir gar nicht so weit gehen, dass es vielleicht manchmal auch sogar zu Hause sehen wir, dass wir unsere Bestimmung nicht gut nachkommen können. Das ist die Folge davon, dass wir denken, wir können uns doch ganz gut ohne Gott, wir sind auch so toll. Was mich sehr traurig macht, ist, wenn ich an die Wale denke, ich habe euch ja eben dieses schöne Bild gezeigt, das, was ich eigentlich nur sehen möchte, da gehe ich jetzt nicht zurück, das dauert zu lange, ist, dass leider das auch eine Realität ist, dass immer wieder Wale verenden und stranden, wie zum Beispiel dieser vor 2018 an einem Strand in Indonesien. Den hat man dann aufgeschnitten und festgestellt, dass über 1000 Plastikteile in seinem Magen waren. Fast 6 Kilo. Darunter 25 Plastiktüten, 115 Plastikbecher und 2 Flipflops. Also wenn es nicht so traurig wäre, wäre das schon fast ein bisschen lustig, aber es ist eigentlich traurig. Und das ist halt nicht der einzige Wal, sondern das passiert immer wieder und immer wieder, findet man bei so Meerestieren, die doch so perfekt sind und ein Hinweis sind auf unseren Schöpfer, findet man Plastik, Müll in ihnen, an ihnen und daran verenden diese Tiere. Forscher geben die Prognose, dass 2050, also in weniger als 30 Jahren, vermutlich bei nahezu allen Meeresvögeln Plastikteile im Magen zu finden sein werden. Und das betrifft nicht nur Vögel und Wale, sondern eigentlich fast alle Lebewesen oder alle in den Ozeanen. Jedes Jahr kommen 7 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Meere dazu. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Aber die Autoren von diesem Artikel, den ich euch jetzt kurz vorstelle, sagen, dass 7 Millionen Tonnen Plastikmüll sind ungefähr eine LKW-Ladung Müll pro Minute. Also jede Minute eine LKW-Ladung Plastik in den Ozean. So. Zuerst dachte ich, ach, das meiste davon, von dem Plastik in den Ozean, kommt aus Asien. Puh, habe ich kurz gedacht, Glück gehabt, da haben wir ja nicht so viel damit zu tun. Der Autor oder die Autorin von diesem Text sagt, wir haben überhaupt nicht mit dem Finger auf Asien zu zeigen, denn es ist ein Problem der ganzen Welt. Und wenn wir jetzt gucken, wie gelangt eigentlich der Müll ins Meer? Ich habe noch nie Müll ins Meer geworfen, also ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber ich stelle das mal kurz vor. Also Müll, der am Strand rumliegt und dann von den Wellen mit ins Meer gebracht wird, dann über Schiffe, die Ladung verlieren. Fischfang stellt 20% des Müllvorkommens in den Meeren dar, wenn dann Netze verloren gehen oder so. Und Abwässer. Okay, damit haben wir vielleicht in Deutschland nicht ganz so viel zu tun. Womit wir aber zu tun haben, ist, dass über unsere Kleidung, über Stoffe, die in unseren Kleidung sind, kleine Mini-Partikel auch durch das Abwasser in die Meere gelangen und durch Kosmetik und Hygieneartikel, die wir benutzen, so kleinste Mikroplastikteilchen. Also da haben wir schon einen Anteil dran. Und was mich ganz schön erschüttert hat, ihr wusstet das bestimmt schon, wir haben so viel Müll, dass wir damit gar nicht mehr klarkommen in Deutschland, dass wir dafür Geld bezahlen, dass andere Länder unseren Müll übernehmen. Und wir sehen, am meisten Müll von uns bekommen die Niederlande. Ich weiß auch nicht, was die damit machen, aber das ist so. Und dann sehen wir auch, dass auch Deutschland Müll nach Asien exportiert, nach Malaysia oder Südkorea oder übrige Länder. Also das finde ich schon irgendwie ganz schön frech, dass wir so viel Müll produzieren und dann andere Länder bemühen, dass die das nehmen. Ich lag heute Nacht wach, weil unser Sohn war irgendwie ganz agil und konnte nicht mehr einschlafen. Und ich muss euch sagen, dass mich dieser Punkt, vor allem was in den Ozeanen los ist und wie die Prognose ist, das hat mich total erschüttert, traurig gemacht. Und da hätte ich auch heute Nacht schon weinen können, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr traurig und drastisch ist, auch das, was offenbar auf uns zukommt. Und wir sehen, dass nicht nur Tiere darunter leiden, was wir so an Müll produzieren, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgenommen, sondern auch andere Menschen, die dann unseren Müll damit leben müssen. Oder davon, wie wir konsumieren und was wir alles brauchen, leiden andere Menschen auf der Welt. Also es ist nicht nur die Tiere, sondern es betrifft auch andere Menschen. Ja, also ich habe euch eben gesagt, dass ich heute Nacht so ein bisschen schlaflos, traurig, verzweifelte Gefühle hatte. Wie geht es dir, wenn du das so hörst und siehst? Was ist deine erste spontane Reaktion? Empfindest du Angst vor der Zukunft? Verzweiflung vielleicht? Wut? Vielleicht auch Resignation? Ja, da können wir eigentlich gar nichts mehr machen, nur abwarten und beten, dass Jesus bald wiederkommt. Oder auch Leugnung, ja, also so schlimm ist das nicht, das ist bestimmt nicht so alles so ganz richtig, die Zahlen, die uns da vorgelegt werden. Also ich muss sagen, dass ich jedes Gefühl gut kenne. Ich kenne die Angst vor der Zukunft, Verzweiflung, Resignation, auch Wut und auch Leugnung. Ja, so schlimm kann das schon nicht sein. Heute Nacht habe ich dann auch gebetet und gesagt, Jesus, aber wie ist das denn, was ist denn deine Sicht dazu? Und manchmal fällt es so leicht zu sagen, ja, Jesus ist unsere Lösung, ist unsere Antwort. Aber in der Realität ist das manchmal irgendwie schwieriger, vor allem nachts, bei mir zumindest. Also die Frage an mich und an dich, glaubst du, glaube ich, also an mich genauso, dass Jesus auch die Antwort auf die Klimakrise ist? Glaube ich, dass Jesus die Antwort auf das Leiden der Schöpfung ist? Ich gehe mal davon aus, dass Greta Thunberg keine Beziehung zu Jesus hat. Vielleicht schon, aber wenn wir daran denken, dass wir Jesus kennen, der herrliche König ist, dem alles möglich ist, dann haben wir doch eine viel größere und überhaupt eine Motivation und ein Grund zur Hoffnung, oder? Davon gehe ich aus. Also Jesus Jesus ist derjenige, mal in diesem Bild von dem Ozean gesprochen, der gekommen ist in diesen Ozean, in meinen Lebensozean, der voller Müll, voller Plastik war, völlig verdreckt, an dem ich sterben würde, wenn ich das einatmen und fressen würde, essen würde. Und Jesus, weiter im Bild gesprochen, hat diesen Müll geschluckt wie dieser Wal, damit ich da nicht dran ersticken muss. Und letzten Endes ist er dran gestorben. Jesus ist die Antwort auf all unser Versagen, auf unseren Müll und unsere Schuld. Nicht nur das in Bezug auf das, was wir der Schöpfung antun, sondern auch andere Menschen und uns selbst. Da, wo wir unserer Bestimmung nicht nachkommen. Und uns ist vergeben. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium von Jesus. Wir sind gereinigt von dem Müll und wir sind jetzt wieder wie der perfekte, frische, klare Ozean, wie in diesem Bild, wo diese zwei Wale schwimmen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Jesus ist nämlich nicht nur im Grab geblieben, das wissen wir, das glauben wir, sondern er ist auferstanden und das durch die Kraft diesen Geistes, der auch die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Und jetzt das Ungeheuerliche, wo ich dann denke, doch, wir haben Hoffnung und ich möchte mit euch zusammen Hoffnung haben. Dieser Geist, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, laut Römer 8, der lebt auch in uns. Und das ist der Grund für die Hoffnung. Und ich hoffe, dass diese Wahrheit, was ich gerade gesagt habe, diese gute Botschaft, dass das was mit uns macht. Auch in den Momenten, wo wir verzweifelt sind, dass wir sagen, nein, die Wahrheit ist, dieser Geist lebt in mir. Wir sind jetzt beim letzten Punkt, Grund zur Hoffnung und zum Handeln. Warum haben wir Grund zum Hoffen und zum Handeln in Bezug auf unsere Mitschöpfung? Es gibt immer wieder Aussagen in der Bibel, im Alten Testament, aber auch im Neuen, aber ich wollte gerne im Alten Testament was nehmen, wo Gott ankündigt, er wird etwas Neues schaffen. Alle Not wird vergessen sein. Ich bereite ihr ein Ende. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Also, es gibt Hoffnung. Gott sagt immer wieder, er wird etwas Neues schaffen. Und die nichtmenschliche Schöpfung, die weiß das schon, davon schreibt Paulus, die sehnt sich danach, dass die neue Schöpfung, dass Gott die neue Schöpfung immer mehr verwandelt und dass die Söhne und Töchter der neuen Schöpfung, wir, dass wir aktiv werden oder dass wir offenbar werden, dass es tatsächlich passiert. Dieser Theologe, von dem ich vorhin sprach, der hat viel über diese neue Schöpfung geschrieben. Das überfordert gerade noch mein Denken und meine, sage ich mal, pietistische Prägung, die eher so ist, ja, Jesus wird wiederkommen, dann geht hier die Welt unter, hier ist alles dann vorbei und dann macht er etwas Neues. Und dieser Theologe sagt, so ganz, ja, das ist so, aber er sagt auch, dass Jesus auch das verwandeln wird, was jetzt schon da ist und dass diese neue Schöpfung ein Prozess ist, der jetzt schon beginnen kann. Und weil ich noch nicht so ganz alles erfasst habe, kann ich da jetzt auch euch das nicht so wiedergeben, aber es lohnt sich, das mal zu lesen, weil es etwas an anderen Schwerpunkt setzt als wenn Jesus wiederkommt, geht hier alles unter, deshalb ist jetzt egal. Und das ist ein bisschen das, was in mir auch noch lebt. Naja, er kommt wieder, bis dahin müssen wir es hier halt aushalten. Ich glaube, was ich gleich auch noch sagen würde, ist es nicht ganz biblisch, würde ich mal sagen, sondern es gibt auch eine Handlungsperspektive für uns. Und zwar, Gottes Geist wirkt uns von diesem Geist, der die Welt erschaffen hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der, das hat Christian uns vorhin vorgelesen, wenn du diesen Geist schickst, wird neues Leben geboren und du erneuerst die Erde. Das ist diese unvorstellbare Kraft. Und Jesus sagte, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes, ist nahe gekommen oder ist angebrochen, sagt Jesus, weil er ist da. Und das Wort, das da steht, das bedeutet, das Reich Gottes ist im Werden. Also es ist noch nicht fertig. Es hat schon angefangen, es ist noch nicht fertig. Also es ist ein Prozess. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass ja, wir auch jetzt nicht nur Grund zur Hoffnung für später haben, wenn Jesus wiederkommt, sondern auch zum Handeln. Und dass Jesus auch jetzt schon durch uns mit seinem Geist wirken möchte. Also, es wird also konkret und praktisch. Ich denke, dass Gott etwas in uns wirken möchte. Und Johannes spricht davon, dass unsere Liebe oder ich sag mal unser Christsein nicht nur aus schönen Worten bestehen soll. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, die Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Es darf also praktisch und konkret werden, weil wir Hoffnung haben und weil der Geist in uns wirkt. Jetzt möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, zu überlegen, wie kann denn das konkret werden, die Hoffnung, die ich habe? Was ist meine Motivation, um mich aktiv für Gottes Schöpfung einzusetzen? Gibt es etwas, was ich tun kann, konkret? Und ich habe da ein paar Ideen oder Tipps mitgenommen. Die sind nicht vollständig, auf gar keinen Fall. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ihr könnt auch Deborah fragen. Die hat auch viele gute Ideen und ich kenne nicht alle von euch so gut. Ich denke, ihr könnt euch auch gegenseitig fragen, wo hast du eine Idee oder einen Tipp, wo ich zeigen kann, dass Gottes Schöpfung kostbar und wertvoll ist. Und ich gebe euch einfach mal das, was mir jetzt gekommen ist. Wir können Gott fragen, Gott, was legst du mir aufs Herz? Da habt ihr vorhin drüber gesprochen. Welcher Teil der Schöpfung bewegt mich? Wo kann ich da weitergehen? Als ich gemerkt habe, dass Wale mich begeistern, habe ich da das festgestellt, dass da so viel Müll, Plastik, Mikroplastik im Ozean schwimmt, was den Walen, aber auch anderen Lebewesen schadet und habe festgestellt, es gibt Dinge, die ich vermeiden oder verändern kann, damit das weniger wird. Aber vielleicht legt Gott dir etwas ganz anderes aufs Herz und das könnte ein Punkt sein, wo du aktiv werden kannst. Dann die Bibel. Ich habe euch jetzt ja so ein paar Sachen erzählt. Was steht da über die Schöpfung, über die erste Schöpfung und über die neue Schöpfung? Was steht da über meine Bestimmung? Was steht da über Hoffnung? Und was steht da über aktiv werden und handeln? Lest das ruhig nochmal nach. Das ist nicht, dass ihr alles einfach nehmen müsst, was hier von vorne erzählt wird. Dann Müll. Müll zu vermeiden ist immer schlau und es ist auch gut für unsere Schöpfung. Ihr wisst das vielleicht, dass es in Rothenburg einen Laden gibt, in dem man wirklich verpackungsfrei oder fast verpackungsfrei einkaufen kann. Und zwar am Neuen Markt. Und meine Empfehlung, ich gehe da ganz gerne hin, auch, ne? Geht auch da mal hin, guckt euch das mal an. Es ist ganz praktisch, weil es gibt von jeder Sorte nur einmal. Also nur eine Sorte Haferflocken, nur eine Sorte Spaghetti, nur eine Sorte Nuss. Das kann auch mal ganz entspannt sein. Und da mal zu sehen, oh, wie früher meine Oma oder Uroma, ich brauche gar nicht so viel Plastikmüll oder Müll beim Einkaufen. Da könnt ihr auch Deborah fragen, die ist da eine der besten Kundinnen, glaube ich. Jetzt, sie guckt ja gar nicht zu, ne? Wir reden heute so viel über sie. Körperpflege, das war mir, ich hatte so eine ganz tolle Marke, ich sag jetzt nicht welche, ich dachte, wow, die ist super für die Umwelt. Und dann habe ich festgestellt, als ich mit meinen Schülerinnen und Schülern damals im Greenpeace-Haus war, dass diese Marke ganz viel Mikroplastikanteile hat, an denen auch die Tiere letzten Endes sterben, weil die das fressen und so. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich was ändern. Es gibt Naturkosmetik, also Shampoo, Duschgel, Zahnpasta sogar, da ist dieses Zeug nicht drin. Also vielleicht nächste Woche, wenn ihr neue Zahnpasta braucht oder Shampoo, könnt ihr mal gucken, wo es im Unverpacktladen gibt es das auch, unverpackt. In der Naturkosmetik darf das nicht drin sein. Das finde ich ganz, ganz spannend und ganz gut. Dann Fleisch. Ich will jetzt nicht sagen, wir dürfen kein Fleisch mehr essen. Jesus hat auch Fleisch gegessen. Haben wir, als ich die Predigt in der FEG gehalten habe, gab es zum Thema Fleisch und Ernährung einen großen Aufschrei, weil es auch immer sehr persönlich ist. Aber wenn wir das glauben, dass Gott seine Würde und seinen Geist auch den Tieren gegeben hat, dann ist mein Verständnis den Tieren, die ich auch esse, gegenüber vielleicht nochmal davon gezeichnet, dass dieses Geschöpf eine Würde hatte, dass ich esse, weil Gott auch diesem Tier Leben durch seinen Geist letzten Endes gegeben hatte. Also wenn ich das nächste Mal Fleisch oder Fisch kaufe, mich zu fragen, wo kommt das her und hatte das, bevor es für mich gestorben ist, auch ein Leben, das seinem Wert und seiner Würde angemessen war. Könnte auch so ein Punkt sein. Und dann Literatur. Ich lese richtig gerne. Beim letzten Mal habe ich so viel aus diesem Buch zitiert, dass ich dieses Mal gar nichts zitiert habe, weil ich so begeistert war. Das ist dieser baptistische Theologe Heinrich Christian Rust. Ah, ihr kennt den, ne? Ihr könnt, wen das stark interessiert, kann sich gerne dieses Buch ausleihen. Da habe ich ganz viel Inspiration und Neudenken von ihm bekommen. Und wenn ihr kennt ihn, dann ist er ist liebevoll, er lebt mit Jesus, er ist erfüllt vom Heiligen Geist und er hat manchmal ganz, wie soll ich sagen, prophetische, aufrüttelnde Worte, ohne dabei einen so zu verschrecken oder so. Also das hat mich sehr inspiriert. Zu Hause in der Schöpfungsgemeinschaft. Dimension einer ökologischen Spiritualität. Lohnt sich zu lesen. Dann habe ich von meinem Mann das Greenpeace-Magazin mitgenommen mit dem Thema Das Meer kippt. Also es gibt ja viele solcher Umweltzeitschriften. Und ich muss sagen, dass es hier so drastisch ist, wie diese Bilder und diese Fakten, die ich euch vorhin gebracht habe, dass ich nach dem Lesen oder Durchblättern da manchmal total deprimiert und traurig bin. Aber es stellt die Wirklichkeit dar. Und dann gibt es eine christliche Zeitschrift, die sich auch mit dem Thema Umwelt, Schöpfung beschäftigt und die heißt Anders Leben. Und ich muss sagen, es darf von dieser Hoffnung, von diesem, ja, wir können was tun und wir haben diese Hoffnung, dass Jesus uns eine neue Schöpfung verwandeln wird, das wird für mich hier noch deutlicher. Also ich habe hier einfach 3 Literaturtipps für euch mitgebracht. Könnt ihr euch gerne ausleihen, wenn ihr möchtet, sage ich einfach mal. Auch die Zeitung gehört halt meinem Mann, aber ich glaube, das ist okay. Ja. Also wir haben angefangen mit der Frage, was beschäftigt die Menschen heute, was sind Fragen? Und ganz besonders würde ich behaupten, die Generation nach mir oder meine, aber vielleicht auch von vielen Generationen, die hier im Raum sind, die Schöpfung, die Umwelt, wie leben wir? Gibt es eine Zukunft für unsere Kinder, Enkel und Urenkel? Ist eine der großen Fragen. Und wir haben zusammen angeguckt, dass die Bibel zeigt, die gesamte Schöpfung Gottes ist perfekt, wunderschön und kostbar. Und wir haben den Auftrag von Gott bekommen, diese Schöpfung zu bewahren, auf sie Acht zu haben und in einer dienenden Haltung sie zu beherrschen oder ihr vorzustehen. Es gibt Hoffnung, weil erstens Jesus seine Schöpfung verwandeln wird, weil er alles neu und wieder schön machen wird. Und zweitens, weil Gottes Geist in uns wirkt, dass sein Reich bereits jetzt im Werden ist. Und dann der letzte Punkt war, wie kann ich konkret und aktiv werden? Vielleicht nehmt ihr jetzt einen Punkt davon mit oder ihr habt was anderes, wo ihr sagt, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Und das fände ich super schön und ich fände es genial und auch angemessen, wenn wir als Christinnen und Christen nicht nur dafür bekannt sind, dass wir nett und freundlich sind, dass wir sonntags zur Gemeinde gehen, dass wir für den Frieden beten, was wirklich wichtig ist und was ich schön finde, dass ihr das immer noch tut, sondern dass wir auch dafür bekannt sind, dass wir die Schöpfung achten und dass wir Hoffnung haben, wirkliche Hoffnung, die uns zum Handeln bringt. Amen.